Also, mein Name ist Hardy, ich bin 54 Jahre alt, verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn und ja, war bis zum 28.06. letzten Jahres gesund und ab dem Tag hat sich dann einiges geändert. Wir hatten einen Gasgrill angerichtet und ja, ich war noch mal kurz weg. Noch ein paar Sachen holen und als ich zurückkam, hatte dieser Gasgrill eigentlich schon Feuer gefangen. Und ich wollte, um größeren Schaden zu vermeiden, die Gasflasche noch zudrehen. Und in dem Moment, wo ich an die Flasche herangetreten bin, ist das ganze Ding dann explodiert. Ich wusste von dem ganzen anschließenden Geschehen nicht mehr so sehr viel, nur dass mein Sohn dazugekommen ist, Gott sei Dank, der dann mich sofort auf den Boden geworfen hat und meine brennenden Kleidung
Ausgesucht.
mit den Händen ausgeschlagen hat. Insofern, wenn man so sagen will, hatte ich da viel Glück, dass ich nicht alleine war, dass er dazugekommen ist. Sonst wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen. Und das ist einfach so, dass du jeden Tag positive Begegnungen hast, die du jetzt vielleicht in der Situation, die ich jetzt in der Situation, einfach interpretieren kann, die ich früher vielleicht gar nicht interpretiert hätte. Die hätte ich nicht wahrgenommen. Die
Das ist
wären
eine
im Alltag,
Wertschätzung von kleineren Dingen.
genau, die wären so im Alltag untergegangen und plötzlich bewertest du das ganz anders, ne?
Gezeichnet fürs Leben. Leben mit Verbrennungen. Wie ist es, mit Behinderung zu leben? Umgang mit Trauer und Leid. Irgendwie anders sein. Mut machen. Der Podcast nicht nur, aber auch für Brandverletzte.
Ja, hallo, Hadi. Ich freue mich voll, dass du heute da bist. Wir sitzen jetzt hier in meinem Reha-Zimmer in einem etwas, naja, provisorischen Studio. Aber ja, Hadi, magst du dich kurz vorstellen, so persönlich?
Ja, also mein Name ist Hadi, ich bin 54 Jahre alt, verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn und ja, war bis zum 28.06. letzten Jahres gesund und ab dem Tag hat sich dann einiges geändert.
Ja, magst du das erzählen?
Es war an einem Sonntag und wir waren, sehr schöner Tag, wir waren gerade dabei, unser Mittagessen vorzubereiten. Wir hatten einen Gasgrill angerichtet und ja, ich war noch mal kurz weg, noch ein paar Sachen holen und als ich zurückkam, hatte dieser Gasgrill eigentlich schon Feuer gefangen und ich wollte, um größeren Schaden zu vermeiden, die Gasflasche noch zudrehen. Und in dem Moment, wo ich an die Flasche herangetreten bin, ist das ganze Ding dann explodiert. Ich wusste von dem ganzen anschließenden Geschehen nicht mehr so sehr viel, nur dass mein Sohn dazugekommen ist, Gott sei Dank, der dann mich sofort auf den Boden geworfen hat und meine brennenden Kleidung mit den Händen ausgeschlagen hat. Der hat sich dabei auch ein paar Verbrennungen zugezogen, Gott sei Dank nicht so schwer.
Ja.
Der konnte nach einer Woche dann Klinikaufenthalt schon wieder nach Hause und hat auch keine Reha-Maßnahmen nötig gehabt. Ja, insofern, wenn man so sagen will, hatte ich da viel Glück, dass ich nicht alleine war, dass er dazugekommen ist. Sonst wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen.
Ja. Und wie ging es dann weiter nach dem Unfall?
Ich habe immer noch so ein paar Erinnerungslücken, das sind immer noch so ein paar Fragmente, die nur im Kopf rumgeistern. Also es ist kein fortlaufender Film, wie man das vielleicht so erwarten könnte. Oder?
Ja, das ist bei den meisten so, ist bei mir auch so, es ist ein Käse.
Ich genau, Käse. Also ich kann mich noch an so ein paar Highlights erinnern, wenn man so will. Mein Sohn hat mich dann draußen, wir hatten so einen kleinen Pool im Garten stehen, da hat er mich erstmal zwischengelagert, wenn man so will. Und dann kann ich mich an den Notarzt erinnern, was ein Freund der Familie war. Da war ich schon mal glücklich, dass ich den gesehen habe. Wenn du jemand siehst in so einer Situation, den du kennst und den du auch sehr wertschätzt, glaube ich, das ist sehr wichtig. Dann wurde ich erst versorgt. An Schmerzen kann ich mich in dem Moment überhaupt nicht erinnern. Ich glaube, da war Gott sei Dank so viel Adrenalin im Spiel, dass man da nichts spürt in dem Moment. Und auf dem Weg zum Krankenwagen war ich dann eigentlich schon weg. Von dem Hubschrauberflug habe ich überhaupt nichts mehr mitbekommen. Man hat mich dann nach Offenbach in die Klinik geflogen. Und da war ich erst mal für 3 Wochen im Koma.
Ja.
Habe da während der Komazeit schon die ersten 5 Operationen hinter mich gebracht, von denen ich Gott sei Dank nichts mitbekommen habe. Und auch von den Behandlungen in der Zeit. Ja, und danach ging es dann weiter.
Hast du so gar keine Erinnerungen an die Zeit im Koma?
Das ist eine schwierige Frage.
Muss auch nicht antworten.
Also man kennt ja immer diese Horror-Stories, ne, wo man sagt, man ist in so einem Tunnel und man sieht da plötzlich ein Licht und es kommt näher oder auch nicht. Bei mir war es so, dass man mir im Nachhinein gesagt hat, dass die ersten 5 Tage sehr kritisch waren. Man wusste nicht, wie es ausgeht,
ja.
Ob ich das Ganze überleben werde oder nicht. Und ich muss heute sagen, aus meiner Sicht denke ich eher daran, wie schwer das für meine Familie sein musste. Aus der Ferne heraus eigentlich da jeden Tag nicht zu wissen, kommt er durch oder kommt er nicht durch.
Ja.
Ich habe an die Zeit ganz wilde Bilder im Kopf. Eigentlich überhaupt nichts, was nur surreale Geschichten. Nichts, was ich irgendwie jetzt interpretieren wollen würde.
Und man kann es halt auch schlecht in Worte fassen. Ne?
Das kann man, glaube ich, nicht beschreiben.
Man kann es weder in Bilder fassen, noch man kann es einfach. Dafür gibt es nicht die richtigen Wörter.
Genau, genau. Ja. Also das ist eine ganz, ganz komische Geschichte. Vieles von dem, wenn man später sich dann mit Ärzten oder den Pflegern oder den Schwestern unterhalten hat, dann kann man das eine vielleicht in diese Richtung interpretieren. Eine Erinnerung hatte ich, wo mich jemand angesprochen hat, wie geht es dir? Das kann tatsächlich sein, dass ich das aufgenommen habe in dem Koma, dass eine Schwester da stand und mich gefragt hat, wie geht es Ihnen denn? Also man spricht ja mit diesen Koma-Patienten bewusst. Mhm. Und das kann durchaus sein, dass man sowas aufgenommen hat im Unterbewusstsein. Aber ansonsten jetzt wollte ich auch nicht. Ich habe auch nie den Zwang verspürt, bis jetzt mich da bewusst daran zu erinnern zu wollen.
Ja. Ja, ich sag mal so, solange es sich nicht aufdrängt, ist es ja auch nicht notwendig.
Nein.
Also ich finde das cool, also wenn du keine Erinnerung hast und du nicht meinst, es ist irgendwie mit Albträumen oder Flashbacks, dass es da hochkommt, dann ist es auch, glaube ich, nicht nötig, das rauszukramen.
Ja, ja.
Also ich war für mich 2, 3 Jahre, 4 Jahre tot.
Mhm.
Also ich bin so als irgendein nicht menschliches Wesen, auch wenn ich jetzt nicht sonderlich gläubig bin, durch die Hölle. Also es war wirklich, es war furchtbar, ich habe gar nichts mitbekommen von um mir herum.
Mhm.
Ja, aber ich kann es auch nicht richtig zuordnen. Also was jetzt in die Koma-Zeit in Bolivien fällt, was jetzt in die Koma-Zeit in Deutschland fällt. Ich wurde ja dann im Ambulanzflieger wieder ins Koma versetzt. Also es ist einfach nur schräg. Aber meine Familie, die sollten sich an einem Tag schon von mir verabschieden oder so, beschreibt das natürlich auch als sehr belastend. Ne?
Absolut, ja.
Vor allem, weil sie ja auch nichts machen können.
Ja.
Sie können ja nichts machen, außer da sein. Wobei ich finde, dass dieses Dasein schon viel ist. Aber ich weiß nicht, bei mir war ja noch kein Corona. Wie war das mit Besuchen, als du wach warst auf der Intensivstation?
Das war genau die gleiche Situation. Meine Familie konnte mich auf der Station eigentlich überhaupt nicht besuchen. Da gab es keine Möglichkeit. Die kamen vorbei und haben dann im Prinzip vom Parkplatz aus zum Fenster hochgewunken. Da hat man mich dann hingestellt. Am Anfang konnte ich ja noch nicht laufen. Da war es ja tatsächlich so, dass jede Bewegung zum einen sehr schmerzhaft war, aber auch die Kraft komplett weg war. Ne? Also wenn ich heute daran denke, dass ich nach 3 Wochen Koma nicht mehr im Stand war zu laufen, was das bei einem Menschen auslösen konnte. Ich war sportlich unterwegs. Also ich habe jeden Tag meine Sporteinheiten gemacht, war eigentlich körperlich sehr, sehr fit und nach diesen 3 Wochen Koma war ich ein Wrack.
Ja.
Also du kannst, jede Bewegung wird zu einer Qual. Die kleinste Bewegung, dich aufzusetzen, geht nicht. Wenn du ein Glas nehmen willst und willst irgendwas trinken, dann stelle ich das vor die größte Herausforderung. Banalitäten, über die man sich vorher keine Gedanken gemacht hat.
auf Toilette gehen, was essen, Körperpflege. Das ist ja dann irgendwann, wenn dieses... Ja, ja, ich konnte am Anfang nicht die Klingel drücken. Ich hatte keine Kraft mehr.
Ja.
Und ich habe das als so schrecklich empfunden. Ja. Ich konnte am Anfang nicht mal reden. Also dieses so komplett abhängig zu sein. Ja. Man ist ja total orientierungslos. Also wenn du sagst, du hast die letzte Erinnerung da, als du in diesem Pool lagst mit einem Notarzt, befreundeten Notarzt, der da kommt. Ich war noch bei meiner Wäsche in Bolivien irgendwie und dann noch im Flieger. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo man ist.
Ja,
ne? Also ich dachte, als ich aufwachte, ich bin in einer Gruft.
Ja.
Also ich liege in einem Grab. Also es ist einfach, ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, also ich fand, es war so semi-gut. Ich wurde am Abend extubiert, also aus dem Koma rausgeholt. Meine Eltern durften da sein für 2 Stunden. Aber als sie weggehen mussten, dachte ich immer noch, ich sei tot. Und war so verzweifelt. Ich habe da, boah, diese Bilder gehen einfach nicht aus dem Kopf. Und die haben mich da die ganze Nacht schreien lassen. Und ich war wirklich verzweifelt ohne Ende. Und dann denke ich mir, ich war 18, also ein Dreivierteljahr zu alt, um auf die Kinderstation, wo halt Eltern die ganze Zeit da sein dürfen und Angehörige, zu kommen. Und ich denke mir da auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber oft ist das ja auch so delirant, ne? Also Delirium, dass man da wirklich andere Maßnahmen braucht, um die Leute aufzufangen, die aus dem Koma wach werden. Also bei mir war das zumindest so. Ich habe danach mir viele Gedanken darüber gemacht, wie man es hätte weniger traumatisch gestalten können. Und ich glaube, was mir da gefehlt hat, waren Menschen. Also ich brauchte nicht nur Menschen, die mir Schmerzmittel spritzen, ich brauchte auch Menschen, die einfach da sind.
Also bei mir... Ich muss da sagen, es war tatsächlich so, dass das Team im Krankenhaus, ich hatte nie den Eindruck und das Gefühl, da allein zu sein. Ne? Die haben da aus meiner Sicht heraus einen ganz tollen Job gemacht. Das war immer, wenn ich bewusst wach war. Ich meine, du hast diese erste Zeit danach, kriegst du so viele Medikamente und Schmerzmittel, irgendwo. Morphin, das ist ja eh alles noch völlig nebulös. Also bis ich wirklich wieder vom Kopf her auch komplett klar war, glaube ich, waren da nochmal 3 Wochen vergangen, 3-4 Wochen. Und dann wirst du auch so langsam ja von den ganzen Geräten so ein bisschen abgenabelt, kriegst von den Dosierungen her, wirst du zurückgefahren von den Schmerzmitteln, dann nimmst du mehr wahr. Aber so am Anfang, ich hatte nie das Gefühl, komplett irgendwie jetzt allein zu sein. Und ich muss auch sagen, es waren unterschiedlich, aber immer wieder Pfleger da, die auch das Gespräch gesucht haben, Schwestern, die das Gespräch gesucht haben. Also ich habe mich da wirklich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt und ich habe zumindest dort in der Station nicht den Eindruck gehabt, dass die durch diesen, wie man so schön sagt, Pflegenotstand jetzt großartig überfordert wären oder keine Zeit für die Patienten gehabt hätten. Ne?
Also ich hatte das auch, dass Pflegekräfte da wirklich sich sehr bemüht haben, mich auch so wie eine kleine Schwester behandelt haben. Ich meine, die waren dann auch nur 5, 6, 7 Jahre älter als ich. Ne, die haben auch Musik angemacht beim Waschen oder so und mich gefragt, was ich gerne höre.
Genau.
Das gab es schon. Zwei Probleme. Einmal, ich hatte 2 Krankenpflegerinnen, die mich da wirklich psychoterrorisiert hatten, sodass ich halt in ständiger Angst da lag, dass sie kommen würden. Es gab da 10 Verbrennungsboxen und 3 Pflegekräfte, also 1:3 Schlüsse oder 1:3. Und das zweite ist so ein bisschen, das war eben so von der Zeit her nicht so, es waren einfach, auch wenn sich 1:3 viel anhört, war es einfach für wirklich schwer kranke Menschen nicht viel. Und ich erinnere mich dann nur daran, dass diese erste Nacht und die ersten Tage so schrecklich waren. Also da fehlte, einfach bei mir fehlte das Personal, was einfach Zeit hatte, um da zu sein. Und abgesehen von den 2 Krankenpflegerinnen da, haben sie sich alle bemüht.
Ja,
das muss ich auch sagen.
Ja. Ich meine, was das Ganze nicht ersetzt, ist natürlich dieser persönliche, dieses familiäre Umfeld, was da helfen könnte. Ich glaube, da sind wir einfach im Moment durch diese Corona-Geschichte und die ganzen Einschränkungen haben wir nochmal eine doppelt harte Zeit einfach durchstehen müssen. Ich erinnere mich immer zurück, als meine Mutter im Krankenhaus lag und ich eigentlich täglich die besucht habe.
Ja.
Sowas hätte ich mir natürlich auch gewünscht, aber das geht halt nicht. Ne? Das sind die Zeiten im Moment und Wir hatten viel Telefonkontakte über Videochats und so weiter, haben uns dann da ausgetauscht, als das dann ging. Die Schwestern oder Pfleger haben dann das Telefon gehalten, weil ich selbst sogar nicht imstande war dazu.
Ja.
Und durch diese neuen Medien hat man dann den Kontakt halt gesucht, ne?
Ja, da sind sie echt ein Segen. Ja. Also.
Aber es ist ein Unterschied, ob dann jemand tatsächlich bei dir steht, ja, und deine Hand hält oder ob du ein Telefon in der Hand hast, ne?
Absolut. Das, also ich hatte das ja tatsächlich, dass Leute jeden Tag kommen durften.
Mhm.
Aber es gab halt trotzdem Besuchsbeschränkungen, also 3 Stunden am Tag. Das wird sich für dich sehr viel anhören. Mhm. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, weil ich hatte das in Bolivien auch, dass da die Besuchsrestriktionen auch sehr, sehr, sehr strikt waren.
Mhm.
Ich fand das Gefühl furchtbar.
Mhm.
Aber auch so war das irgendwie, also ich glaube, es hätte sehr, sehr, sehr viel gerettet werden können, wenn einfach in der ersten Zeit meine Mutter da hätte bleiben dürfen, über Nacht oder so.
Ja.
Und jetzt mit Corona, ja, das ist doppelt hart. Mhm. Ich hatte mir überlegt, ich mag es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Mhm.
Deswegen, und die Medien ersetzen es nicht.
Nein.
Es ist kein Ausgleich, aber es ist halt das Beste, was man machen kann.
Ja.
Aber ja, das ist echt krass.
Definitiv.
Also, oder nur am Fenster zu stehen und zu winken, ja.
Das hat sich sogar noch fortgesetzt, als ich dann in die Reha-Klinik gekommen bin. Da war es dann so, dass die vom ersten Tag an auch eine 30-minütige Besuchszeit definiert hatten.
Mhm.
Wenn man sich jetzt vorstellt, dass allein bei mir die Anreisezeit meiner Verwandten ja schon 4, 4,5 Stunden gewesen ist für 30 Minuten Besuchszeit, ist eigentlich ein Unding. Und das ist auch nicht, aus meiner Sicht nicht erklärbar, aber was sich da dahinter verbirgt. Ja, es gibt ein Hygienekonzept, es gibt Abstandsregeln. Mehr kann man eigentlich gar nicht tun. Und dieser psychische Effekt oder was das zur Folge hat, ja, gerade wenn es eben dann nicht mehr so optimal läuft, wenn dann irgendwelche Komplikationen auftreten und du dann irgendwo alleine auf deinem Zimmer sitzt, dann nützen auch Telefongespräche irgendwann nichts mehr. Ne?
Ja, absolut. Man braucht einfach einen Menschen, der einen nochmal den Arm nimmt. Ne?
Ja.
Und wenn das halt nicht geht, wegen Abstand, dann aber da ist. Ne?
Ja.
Ich habe das gesehen bei meiner Oma im Pflegeheim und ich habe mir immer gedacht, man braucht einen Kompromiss.
Mhm.
Weil wenn da dann Corona ausbricht, das wäre eine absolute Katastrophe.
Absolut.
Auch auf der Intensivstation. Also wenn da Corona ausbricht, ist das eine absolute Katastrophe.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es halt auch eine psychische Katastrophe für viele, so komplett abgeschirmt zu sein. Ne? Also hier, die Anreise ist 7, 8 Stunden. Ich komme aus Bonn. Aber jetzt kann ich das auch. Ne? In der ersten Reha war meine Mutter mit. Und sonst hätte ich das auch, glaube ich, nicht geschafft. Ne?
Ja. Ja.
Es ist tatsächlich so, dass ich mir auch denke, eher sich, also ich meine, draußen treffen sich dann sowieso alle, die imstande sind. Dann ist es ja eigentlich besser, wenn man es wirklich, aber da muss man halt das Hygienekonzept auch überprüfen und einhalten. Ne? Aber dann, ja, ja, das ist sicherlich so. Was hat dir denn dann so geholfen, die Zeit zu überstehen? Weil irgendwie hast du sie ja überstanden.
Also tatsächlich, das Team um mich herum im Krankenhaus, wie gesagt, die Pfleger, die Ärzte, die da einen tollen Job gemacht haben, später auch dann in der ersten, im ersten Reha-Aufenthalt unten in der anderen Klinik, genauso die Therapeuten, ja, die mich da wirklich auch ernst genommen haben, wahrgenommen haben, weitergebracht haben in meiner Entwicklung auch. Ich habe dann irgendwann Probleme mit Wunden bekommen, die man nicht in den Griff gekriegt hat dort und die sich nochmal infiziert haben. Und die dann einfach dann dazu geführt haben, nach einer viel zu langen Zeit, dass ich nochmal ins Krankenhaus zurückgegangen bin und dort nochmal zweimal operiert werden musste, nochmal Transplantationen vorgenommen werden mussten, was natürlich den ganzen Genesungsprozess nochmal deutlich verlängert hat. Und diese Reha-Maßnahme hier jetzt in dem anderen Reha-Zentrum, die wäre in der Form auch nicht nötig gewesen, wenn eben dort anders besser gearbeitet wäre.
Ja.
Aber es sind letztendlich sind die Menschen, um das nochmal drauf auf den Punkt zu bringen, wenn du sagst, was hat mich da weitergebracht, das sind die Kontakte, die Begegnungen. Ich habe eine gute Freundin unserer Familie, die spricht nicht von Menschen, die spricht immer von Begegnungen, positive Begegnungen. Und das ist einfach so, dass du jeden Tag positive Begegnungen hast, die du jetzt vielleicht in der Situation, die ich jetzt in der Situation einfach interpretieren kann, die ich früher vielleicht gar nicht interpretiert hätte. Die hätte ich nicht wahrgenommen.
Das ist eine Wertschätzung von kleineren Dingen.
Genau. Die wären so im Alltag untergegangen und plötzlich bewertest du das ganz anders. Ne?
Ja.
Das ist ein anderes Thema nochmal.
Ja. Aber das ist, der Blick aufs Leben verändert sich, ne?
Definitiv. Definitiv. Die Wertschätzung von vielen früher banalen Dingen, Geschehnissen, die steigt plötzlich.
Ja.
Wenn man von was Positivem sprechen will in der Situation, dann vielleicht, dass man sich gerade an solchen Dingen jetzt ein bisschen mehr hochzieht. Und früher hat man das als Selbstverständlichkeit so mitgenommen.
Ja, er hat mir eben auch kurz drüber geredet. Ich glaube nicht, dass man in jedem was, in allem was Positives sehen muss.
Nein.
Wenn man das möchte und kann, also wenn es aus einem selber rauskommt, dann ist das okay. Und gleichzeitig irgendwie, ich bin da auch sehr zwiegespalten, aber ich kann schon das Positive inzwischen auch sehen und auch wertschätzen, aber die Bewertung ist einfach klar. Also wenn man es in den Kontext stellt und trotzdem, ich meine, es ist passiert. Man kann es nicht zurückgängig, man kann es nicht zurückgängig machen, rückgängig machen. Aber also ich war 4 Monate voll isoliert wegen multiresistenten Keimen und als ich dann hier ankam und Menschen gesehen habe und den Wald hatte und es war schon toll. Also.
Ja, auch ein Punkt, glaube ich, jetzt in der Klinik, wo wir uns im Moment befinden, da sehe ich natürlich auch, was noch hätte schief gehen können oder was noch ganz anders hätte kommen können. Ne? Also ich habe zwar trotzdem für mein Empfinden eine relativ große Fläche, die da betroffen ist am Körper, aber wenn ich den einen oder anderen oder auch dich jetzt zum Beispiel sehe, dann finde ich das jetzt nicht banal bei mir, aber es ist ein ganz anderes Thema. Also ich finde, ich habe nicht diese Einschränkungen wie viele andere hier und das ist etwas, wo ich mich dann auch für mich dann wieder motiviere damit und sage, du bist ganz gut weggekommen damit. Ne? Was dir widerfahren ist auf der einen Seite und du hast Glück gehabt mit den Ärzten, die dich behandelt haben, von der Erstversorgung im Prinzip bis zu den ganzen Operationen durch. Mit dem Zwischenspiel zwischendurch, das hätte nicht sein müssen, ganz klar. Das hat diese 2,5, 3 Monate einfach, die hätten anders verlaufen können, müssen. Aber auch das ist, wie du sagst, ja nicht mehr zurückzudrehen.
Es ist, also da auch so ein Balanceakt, ne? Also ich sage immer, hier ist eine ziemlich ansteckende Krankheit, die Vergleicharitis. Ich finde es gut, dass du sagst, ja, meins ist trotzdem nicht banal, weil im Endeffekt vergleichen ist ja immer so eine Sache. Und ich weiß nicht, ich sage dann auch oft, ja, aber was bringt das jetzt, das so zu vergleichen? Und auf der anderen Seite, manchmal bringt es schon was, um eben nicht so in der eigenen Geschichte zu versinken.
Genau.
Aber ich glaube, das Relevante an der Stelle ist, dass man sich das Recht zusteht, traurig zu sein, dass man auch das Recht hat, einfach traurig zu sein, was auch genommen wurde, was ja auch nicht wiederkommt.
Ja.
Ne? Ich glaube, da ist es so ein gesundes Gleichgewicht sehr wichtig. Dass man weder in die eine, ich meine, man kann natürlich auch total egozentrisch werden. Das Gefühl habe ich jetzt bei dir nicht. Aber
ich versuch's nicht.
Ja, es muss ja auch nicht immer sein, ne? Ja. Also ich glaube, es gibt immer so Tage, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber es gibt ja immer Hoch und Tiefs. Bist du jetzt hier manchmal auch draußen?
Ja, also ich versuche hier viel nach draußen zu gehen eigentlich. Ich habe das große Glück, dass ich hier ein paar Leute kennengelernt habe, die sehr motiviert sind und mit ihrer Krankheit eigentlich sehr positiv umgehen, die wahrnehmen und auch akzeptieren, aber also nicht depressiv werden oder sowas. Ja, die irrsinnig viel Lebensmut versprühen. Ich bin sowas von glücklich, dass die Annika hier ist,
ja,
die Therapeutin,
ja.
Frau Ladewig. die ja selbst schwer brandverletzt ist und die so einen Lebensmut versprüht und uns eigentlich zeigt, wie es sein kann, wie man damit umgehen kann und trotzdem ein tolles, ein lebenswertes Leben weiterzuführen. Ich glaube, das alleine ist schon eine Riesenerfahrung und ein riesiges Glück, einfach das erleben zu dürfen und mit ihr arbeiten zu dürfen.
Ja, also sie wird es mit Sicherheit hören und vermutlich jetzt Tränen in den Augen haben und dann sagen wir an dieser Stelle einfach Danke, Annika, weil das ist wirklich toll, was du machst.
Also wirklich, wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Ich gucke mir immer ihren eigenen Auftritt auf Instagram an und habe sie dann irgendwann mal gefragt, ob ich auch ein paar Bilder oder so kleine Videoclips mal weiterleiten darf. Und meine engsten Freunde durften sich das dann angucken und waren so begeistert. Und ich glaube, dass da auch bei vielen ein paar Tränen geflossen sind, ganz einfach vor Begeisterung, was jemand leisten kann, in dieser Situation immer noch leisten kann, ne? Wo man hinkommen kann.
Also ich glaube, es ist so ein Nehmen und Geben. Ne?
Ja,
also es ist nicht der Weg für alle, weil so sich die ganze Zeit damit zu konfrontieren.
Ja.
Aber wenn es ihr Weg ist und damit umzugehen, und ich weiß, dass sie da nicht nur versucht, anderen zu helfen, sondern dass es auch ihr hilft. Und das, finde ich, ist einfach das Beste, was man da machen kann.
Absolut.
Ne? Auch einfach darauf zu hören, was passt. Ne?
Ja, ja.
Und wenn man dann denkt, ach ja, ich würde es gerne machen, aber ich merke so, es ist nichts für mich, ist es auch okay.
Also, absolut, ja.
Ich glaube, das ist so das, was ich gerne sage, dass da jeder so seinen eigenen Weg finden muss.
Ja.
Und dass es trotzdem ein großes Geschenk ist, dass hier jemand diesen Weg so gegangen ist und jetzt hier. Ich habe sie auch erst in meinem dritten Aufenthalt kennengelernt, aber nein, seitdem wirklich. Ja. Ja, und auch andere Patientinnen, ne? Also es müssen nicht nur Brandverletzte sein, da ich weiß, dass ich mich beim ersten Mal sehr intensiv über Krankenhaus und alles Mögliche ausgetauscht habe. Aber jetzt auch dieses Mal gerade eine MS-Patientin, die mir einfach so irgendwie so Mut gemacht hat. Weil ja auch die Ärztinnen hier alle so orthopädisch sind, die mir dann auch einfach Mut gemacht hat, dass dieses, was ich da manchmal habe, dass ich dann von einer Sekunde auf die nächste nicht mehr weiter kann irgendwie so und das dann oft so psychotisiert wird. Sie einfach sagt, sie hat das auch. Also es oder dann reicht auch manchmal die Lebenseinstellung, auch wenn es so gar nichts miteinander zu tun hat.
Ja.
Und gleichzeitig finde ich diesen, also so permanent, hier ist man ja sehr, sehr viel mit anderen Menschen in Kontakt, finde ich so auch auf Dauer anstrengend, muss ich sagen. Weil ja auch gerade nicht Brandverletzte manchmal komisch reagieren. Das ist zumindest auf mich so. Gut, ich bin auch noch eine junge Frau dazu. Ich werde gerne von alten Herren im Aufzug übergriffig angequatscht. Aber ist halt so, ne?
Ja.
Wie hast du da Erfahrung gemacht, dass andere Menschen komisch auf dich reagieren?
Also hier jetzt in der Klinik muss ich sagen, eigentlich nicht. Ich hatte ein paar Mal den Eindruck, dass der eine oder die eine oder andere Dame oder der Herr schon mal geguckt hat auf Hände oder die Arme, wenn ich dann eben mal die Kompression nicht trage oder ein Kurzarmshirt unten beim im Trainingsraum da trainiere. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da jemand sich irgendwie stört oder daran oder wenn, dann habe ich es zumindest nicht weiter verfolgt, weil ich vielleicht jetzt auch schon auf dem Trip bin oder die Lösung für mich darin sehe, dass ich das dann einfach ignoriere, wenn jemand was wissen will, soll er mich fragen. Und ansonsten interessiert es mich dann auch nicht, was derjenige oder diejenige dann denkt. Ich habe bei unserem Tisch habe ich eine ganz nette Dame sitzen, die total begeistert ist von den Transplantationsnarben. Die sagt, das sieht so toll aus. Und also die steht da total drauf. Und ich denke mir immer, naja, okay, also ich stehe jetzt, so weit bin ich noch nicht ganz. Ne? Aber vielleicht kommt es ja noch. Und finde ich auf der anderen Seite aber toll, weil ich denke, wenn es solche Menschen gibt, die auch das zum Beispiel gar nicht, die sowas vielleicht sogar irgendwo ästhetisch finden oder sowas, ja, oder da was Schönes dran abgewinnen können, dann musst du das auch irgendwann mal können. Ne?
So du für musst mich, es gar nicht. So müssen tust du gar nicht. Aber es hilft dir einfach.
Ja.
wenn du, ich glaube, schön finden kann man, muss man es nicht, aber es zu akzeptieren, finde ich, ist zu final, weil ich glaube, so komplett 24 Stunden es zu akzeptieren, ist nicht so realistisch, aber es anzunehmen.
Ja.
Du musst auch wissen, wenn die mit dir ist, dann sieht die dich dreimal am Tag, dann sieht die deinen Namen dreimal am Tag.
Ja.
Du hast 24 Stunden, sieben Tage die Woche eigentlich immer damit zu tun.
Mhm.
Tja, und jetzt ist Folge 1 von 3 von meinem Interview mit Hadi schon wieder vorbei. Wir hoffen, es hat euch gefallen und konnte euch zumindest ein bisschen weiterbringen. Eine Anmerkung von mir zum Thema Depression, Schwäche, Stärke, Lebensfreude, wie auch immer, weil ich so beim, als ich mir das hier so angehört habe, beim Schneiden dachte ich, das würde ich gerne nochmal kommentieren und weil ich denke, es könnte falsch aufgegriffen werden. Eine Depression ist nicht Zeichen von Schwäche. Eine Depression ist eine ernstzunehmende psychiatrische Erkrankung, die kein Mensch sich aussucht. Und ja, es ist, ich glaube, auch sehr resilient ist es, wenn, ja, wenn man die Depression irgendwie es schafft, da weiterzumachen. Aber auch da, es hat nichts mit Schwäche zu tun, wenn es nicht funktioniert. Und das wollte ich euch nochmal mit auf den Weg geben oder beziehungsweise richtigstellen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Über Feedback freue ich mich wie immer. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.